willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Und wie sollte es anders sein? Natürlich bin ich auch diese Woche nicht alleine. Bei mir ist die großartige Jermaine, die ich glaube, wahrscheinlich so vor anderthalb, zwei Jahren in dem ganzen High-Rise-Kontext irgendwie kennengelernt habe, und seitdem sind wir uns, glaube ich, bei den unterschiedlichen Artist-Events und verschiedenen Networking-Events immer wieder über den Weg gelaufen, und hat sich immer ein sehr, sehr wertvoller Austausch entwickelt, und insofern war es ja ein No-Brainer, dass du heute hier bist, und der No-Brainer war es, dich einzuladen, und ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist und dass wir heute mal sprechen. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke dir, Chris. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Ich verfolge deinen Podcast ja auch schon länger, und das fühlt sich sehr besonders an, auch hier zu sein heute.
Wunderbar. Möchtest du für die zwei, drei Leute, die vielleicht entgegen meiner Annahme nicht wissen, wer du bist, noch einmal sagen, was du machst, wo du herkommst, was dich in diese Sales-Bubble gebracht hat?
Ja, yes, sehr gerne. Wie du ja gerade schon gesagt hast, ich bin auch Trainerin bei Highrise und Sales Coachin. Das heißt, ich bin auch bei anderen Boutique-Beratungen unterwegs, auch Go-to-Market-Mentoring. Das heißt, ich decke so eine Vielzahl an Mentorings, Coachings ab. Und dieser Begriff Sales Coach, der ja auch so ein bisschen überall verschimpft wird. Ja, genau, das bin ich. Ich glaube, ich muss mich so nennen, aber ich mache es unheimlich gerne. Und ob es etablierte Unternehmen sind oder eben Startups, auch sehr viele Early-Stage-Startups. Das heißt, auch bin ich aktiv im Startup Incubator Berlin bei der UdK, also in vielen Bildungseinrichtungen, wo ich versuche, junge Startups zu enablen, schneller und besser ihre Sales-Prozesse aufzubauen. Woher kommt das Ganze? Ich bin seit über 11 Jahren im B2B im Sales unterwegs, habe selber unterschiedliche Leadership-Positionen auch da schon gemacht, habe von SDR bis AI alles durchlaufen. Und was soll ich sagen? Ich genieße es, über Sales zu sprechen. Es ist einfach eine super schöne Art und Weise zu arbeiten, Menschen zu treffen.
Mega cool. Da machen wir fast das Gleiche, beziehungsweise haben wir, glaube ich, sehr, sehr ähnliche Erfahrungen auch gemacht, und von daher auch spannend. Auch für dich, bevor wir reinstarten, die Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie du damit umgehst?
Ja, grundsätzlich ist es schwer, das mit einer Sache zu beantworten, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber ein Thema, was mich gerade sehr umtriebig macht, ist das Thema Weiblichkeit und kommerziellen Führungsrollen. Dazu bin ich auch auf den Socials sehr aktiv derzeit und mit dem Female Sales Collective, was wir dieses Jahr auch gegründet haben, um weibliche Führungskräfte zu stärken, gerade in kommerziellen Rollen. Und die unbequeme Wahrheit dahinter ist, dass wir global bei 25% sind, die wir Frauen in kommerziellen Führungsrollen abdecken. Und nach meinem oder unserem eigenen Research, ich glaube, in Deutschland sind wir bei unter 10%. Und wie gehen wir damit um? Naja, wir wollen Formate kreieren und erstmal zu dem Thema lauter werden, aber eben auch mit diesen Formaten Frauen, die entweder in Senior-Sales-Positionen sind, ermutigen, sich dann auch auf die Führung irgendwann vorbereiten zu können mit Formaten, mit Unterstützung. Aber auch die Frauen, die da schon reingewachsen sind und da echt strugglen, denen eben unter die Arme zu greifen. Ja, also das ist ein Versuch und natürlich die Mission dahinter, dann in der Zukunft nicht nur diese Prozentzahl hochzutreiben, sondern eben auch Formate zu entwickeln, die dann da sind, die kontinuierlich da sind und wo man sich gestärkt fühlt und ein bisschen geschützt auch.
Ja, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Auf der einen Seite, genau wie du sagst, man liest immer häufig darüber, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Ich glaube, ich würde das jetzt mal auf die Sales-Bubble runterbrechen. Ich glaube, global und auch in der Industrie 100%ig, aber selbst in unserer, ich sag's mal, modernen Software-Sales, Tech-Sales-Bubble ist es ja gefühlt erstmal männlich dominiert. Ich glaube, Frauen sind auch einfach vielleicht nicht so sichtbar, auch wenn ich glaube, dass du heute zumindest in einer Sales-Position die gleichen Chancen in den meisten Unternehmen zumindest haben solltest, hast. To be discussed. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es, glaube ich, unterrepräsentiert ist in der Gesamtverteilung, also mal sagen, es sind irgendwie 30%, 25% Frauen im Sales, hast du natürlich auch in Führung deutlich weniger. Und ich glaube, dann hast du nochmal eine Diskrepanz, weil natürlich historisch gesehen oder auch vielleicht durch die Vereinbarkeit von Kind und Karriere und sonstigen Geschichten, du da einfach natürlich einen noch größeren Gap hast. Ist nicht, wie du das wahrnimmst.
Und wir sind immer noch im Women's Month irgendwie unterwegs und ich bin auf super vielen Events in letzter Zeit unterwegs gewesen. Und es ist einfach de facto so, auch wenn du mit vielen Frauen in dem Bereich sprichst, so ab 35 ziehen sich die meisten Frauen auch aus der Visibilität so ein bisschen zurück. Und naja, zum Thema Führung gehört ja auch Visibilität, ja, auch visibel sein zu wollen. Und das liegt natürlich auch an dieser Vereinbarkeit zwischen irgendwie Familie und Job. Und das ist ein Thema. Das Thema, und wir sprechen jetzt mal sehr stark über die Sales-Bubble. Ich sehe, es fängt langsam an, sich zu verändern, aber wir brauchen natürlich noch sehr viel mehr Push, dann eben auch diesen Safe Space zu entwickeln. Und ich kann halt einfach nur von mir selber sprechen. Als ich Ende 20 in der Führungsrolle war, also vor ein paar Jahren, bevor ich dann auch in die Selbstständigkeit gegangen bin, da hatte ich die Chance, im Unternehmen zu bleiben, um dann in die Führungsrolle weiter reinzuwachsen. Also ich habe dann schon ein kleines Team gehabt und es ging dann um den weiteren Schritt in der Zukunft. Und ich habe halt gesehen, okay, wer sitzt da am Tisch und wie muss ich mich verhalten, wenn ich an diesem Tisch mitsitzen will, und habe halt aktiv die Entscheidung getroffen, dass ich da nicht hinwachsen möchte. Und ich weiß, dass das einfach genau dieses Thema ist, was passiert. Das ist, glaube ich, gar nicht, dass wir nicht die Talente haben, ja, die da sind im Sales, die wir alle kennen, sondern das sind oft aktive Entscheidungen aufgrund von Wertesystemen, aufgrund von, hey, ich möchte gar nicht mit an diesem Tisch sein und auch mit laut sein müssen. Was jetzt auch nicht unbedingt nur männlich geprägt sein muss, sondern einfach traditionelle Leadership-Styles, ja, die es irgendwie so gibt und die man erwartet. Und ich habe in letzter Zeit so viel gehört von Frauen in Leadership irgendwie, die gegangen sind oder wo in kürzester Zeit viele Frauen, die Potenziale gehabt hätten, in Leadership reinzuwachsen, gegangen sind aufgrund von anderen Personen, die da drüber waren und so, oder dass halt, ja, komplette Wertesysteme erstmal verändert werden mussten, dass man hält, ja, in so einer kommerziellen Position. Weil, und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Unterschied, wenn wir von Sales sprechen, sprechen wir von umsatzgetriebenen Rollen. Das heißt, wir haben nicht nur den Druck als Leader dort irgendwie erfolgreich zu sein und unser Team zu führen, sondern wir haben ja auch Zahlendruck. Ja, das heißt, wir haben gleich mal zwei Druckquellen. Und genetisch gesehen waren Männer da bis jetzt auch immer einfach resilienter. Das kann schon sein, ja. Was würdest du sagen?
Ich finde es schwierig, eine Entschuldigung in der Historie zu suchen und sagen, hey, das ist historisch gewachsen und darum ist das jetzt so. Ich glaube, da müssen wir ansetzen. Ich tue mich sehr schwer, das Thema generell zu bewerten, weil, jetzt wäre ehrlich, bin ich wahrscheinlich in der privilegierten Situation, dass ich irgendwie weiß, männlich bin. Viele dieser Themen, wenn wir über Ungleichgewicht sprechen, von denen habe ich historisch profitiert. Habe ich mir deswegen zum Beispiel weniger verdient, da zu sein, wo ich bin? Hätte jemand anders diese Chance bekommen sollen? Ne? I don't know. Auf der anderen Seite sehe ich mich natürlich auch in der Verantwortung mit einerseits einem Podcast, einer Plattform, wo ich sage, hey, wenn das Themen sind, die wir adressieren müssen, dann will ich dazu eben positiv beitragen, indem ich zum Beispiel versuche, eben hier auch im Podcast ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Männern und Frauen, als Beispiel, beziehungsweise auch, dass ich natürlich gucke, wenn ich Leute einstelle, dass ich Teams habe, die ein Gleichgewicht haben, oder dass ich auch, wenn ich, dass ich auch versuche, aktiv Frauen in Ticken mehr zu promoten, zu pushen, zu supporten, das Selbstvertrauen zu haben, vielleicht auch in die Rolle zu gehen. Was mir aufgefallen ist, sehr aktiv, das kann ich, glaube ich, teilen, obwohl, wenn es darum geht, sich selbst zu promoten, also du hast das Thema Sichtbarkeit angesprochen, und auf der anderen Seite auch das Selbstvertrauen zu haben oder das Gefühl zu haben, für den nächsten Schritt qualifiziert genug zu sein. Ich glaube, da sind Frauen einfach ein Ticken zurückhaltender.
Da hast du recht, ja.
Das ist mir sehr aufgefallen, gerade wenn es dann darum ging, zu sagen, seit ich einen Podcast habe, bestimmt irgendwie 50, 60 Nachrichten bekommen von Leuten, die in den Podcast irgendwie rein wollten oder so. Und das waren alles Männer. So. und auch wenn du Leute einlädst, sind Männer immer, jo, habe ich noch nie gemacht, aber klar, let's go. Frauen sind da manchmal zögerlicher. Und ich habe das Gefühl, auch in dem, sorry, sofort, in dem beruflichen Kontext, wenn es darum geht, den nächsten Karriereschritt zu machen. Und ich habe beispielsweise in einer vorletzten Rolle, hatte ich zwei Teamleads. Beide Frauen, beide großartig. Die eine wurde schon dahin befördert, da war es aber eher so, die musste sich das wirklich erkämpfen. Also ich glaube, die hat es deutlich schwieriger als zum Beispiel externe Kandidaten dann alle zu überzeugen. Das ist zumindest die Story, die sie auch geteilt hat. Da war ich noch nicht da. Und die andere, die habe ich aktiv promotet, war aber sehr zögerlich, ob sie dem gewachsen ist schon.
Und was hat die Frauen für dich großartig gemacht in den Rollen, in denen sie waren?
Würde das gar nicht auf jetzt geschlechterspezifische Merkmale runterbrechen oder sagen, hey, das sind Dinge, die vielleicht Frauen besser liegen als Männern, sondern ich glaube, das sind einfach die Charaktereigenschaften, die ich in einem Teamlead in einer Führungsposition als sehr, sehr wichtig sehe. Und das ist eben einfach Team first, Ego second. Also sich selber über das Interesse des Teams zu stellen, zu sagen, hey, wenn wir das tun, passiert das und das und das bei jeder Einzelnen für uns. Also dieses Thema, ich glaube auch, ich bin halt, glaube ich, sehr, aber auch als Lead sehr auf People-Dimension aus und finde das ein sehr wichtiges Thema. Und hatte das Gefühl,
dass... Das ist ja auch die Ressource. Ohne geht's nicht.
Ja, fair. Aber in der Praxis oft genug gehört, da können wir gleich nochmal drüber reden, oft gesehen, dass das auch anders gehandhabt wird. Nein, und ich glaube, das war so das mit das Hauptmerkmal, dann natürlich die anderen Themen wie Drive, Ambition, ich habe schon Bock, was zu erreichen, sich dahinter zu setzen, zu sagen, hey, ich lerne die Dinge, die ich brauche, so dieses Growth-Mindset. Da gibt es natürlich mehr, ich will jetzt gar nicht über die ganzen Führungsqualitäten eingehen, aber es war schon sehr ausgeprägt, aber nie in einem Maß, dass es eben laut war, sondern immer bewusst hinterfragen, gechallenged. Also
ich kann dir super gut folgen. Wie gesagt, wie du ja auch gerade schon sagst, ich glaube, man braucht das gar nicht auf irgendwie genderspezifische oder ich sag immer DNA-spezifische Merkmale irgendwie runterbrechen, weil man sagt, Frauen nach, die haben in der Regel mehr Empathie. Ist das so? Ich kenne wahnsinnig empathische Männer und meine erste Führungskraft war eine Frau und sie hat wirklich einen Meilenstein für mich gelegt. Das muss man sagen. Und ich will nicht sagen, dass da nie jemand wieder rangekommen ist, aber das war in Teilen so. Aber ich habe auch immer sehr, sehr gut mit männlichen Führungskräften gearbeitet, ja, weil ich eben auch viele weibliche Führungskräfte in meiner Karriere erlebt habe, die sehr verbissen waren, ja, weil die natürlich auch irgendwie diesen Kämpfergeist hatten und haben mussten, damit sie gehört werden. Und ich merke aber schon, dass es sich verändert, ja, und es ist total schön, wie gesagt, was du jetzt auch gerade meintest, dass es darum geht, so Team first. Und ich glaube, grundsätzlich sind viele Frauen, wenn sie in diesen Gefilden sind, ja, einfach sehr wahrscheinlich noch mehr menschenorientiert, weil sie sich darüber vielleicht definieren, vielleicht davon mehr gemocht zu werden als von den Outcomes. Das sind Sachen, über die kann man lesen, da gibt's hier und da Recherche zu. Am Ende des Tages muss es aber einfach passen, ja, und das Team muss natürlich gut zusammenarbeiten. Und dieses, wir haben die Woche zum Beispiel in einem Webinar auch über Imposter-Syndrom gesprochen. Das ist natürlich auch, ne, dieser konstante Vergleich mit, was hat hier, es gibt ja auch manchmal mehrere Teamleads, ne, in größeren Sales-Organisationen, die dann verschiedene Pots leiten. Und dass ich da auch mit Frauen gesprochen habe, die sich da mit den anderen Teamleads vergleichen, die sind dann einfach aufgrund der Tatsache vielleicht männlich. Und ich glaube, es ist gar nicht fair, sich zu vergleichen in dem Moment, weil das kannst du ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch immer super spannend, das auch nochmal so nach außen zu tragen, jetzt wo du schon die Plattform bietest. Warum wollen wir uns überhaupt vergleichen mit A, mit dem anderen Geschlecht, A, mit jemandem, der vielleicht diese Teamlead-Rolle schon 2 Jahre länger ausführt? Das geht ja gar nicht, weil wer weiß, ob die Person alles weiß oder wer weiß, was für ein Geschlecht für welche Führungsposition besser gemacht ist. Und am Ende geht es ja wirklich nur um Diversität.
Ja, beziehungsweise es geht, glaube ich, aus einer Unternehmensperspektive um die Frage oder auch einer Teamperspektive, wer ist für dieses Team die beste Person, dieses Team nach vorne zu bringen, weiterzuentwickeln. Ich hatte zu dem Thema erste Führungsrolle auch gerade letzte Woche eine Podcast-Folge mit Ben aufgenommen, Bauer, in seinem Podcast. Ich weiß nicht, ob die jetzt inzwischen draußen ist, aber das mal so als kleiner Verweis dazu.
Ich habe irgendwas auf LinkedIn gesehen, auf jeden Fall.
Ja. Aber das Zweite ist, das finde ich immer spannend, ich tue mich mit Imposter-Syndrom immer so ein bisschen schwer, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht einschätzen, ob es eine wirkliche Ausprägung gibt davon, die halt sagt, hey, ich leide da wirklich drunter, oder ob wir alle das Gefühl haben, wir sind einfach nicht gut genug. Ich fand den Satz, den Jimmy Carr mal gesagt hat im Podcast von dass er sagt, hey, ich glaube, wir alle müssen hin und wieder an den Punkt kommen, Imposter-Syndrom zu verspüren, weil es einfach heißt, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir wachsen, dass wir aus der Komfortzone gehen und neue Dinge tun, für die wir einfach, bei denen wir einfach noch nicht alles wissen, bei denen wir viele Fragen haben, die wir uns erarbeiten müssen. Und wenn das nicht passiert, ist es eher besorgniserregend, als dass es passiert.
Das sind aber auch Menschen mit Growth-Mindset. Ne? Also mir persönlich ist es auch nie schwer gefallen, mich irgendwie aus meiner Komfortzone zu katapultieren. Wirklich. Ich hatte teilweise, ich glaube, da gab es Zeiten, da war ich irgendwie süchtig danach, mich irgendwie in meine Komfortzone zu pushen und irgendwo hinzureisen und irgendwelche, also wirklich. Also es war teilweise echt extrem. Natürlich bin ich dadurch sehr gewachsen und merke dann aber auch, solange ich zu lang irgendwo drin bin, wo sich nichts verändert oder wo ich mich nicht gechallenged fühle, muss ich mich sofort wieder, also habe ich dieses Gefühl, ich muss mich da reinbegeben. Ich kenne aber auch viele, ne, nur weil du das Thema jetzt auch aufgemacht hast, die sind da blockiert. Also der Imposter, dieses Gefühl von, hier ist was gerade, was mich blockiert, weil ich da gar nicht hinwachsen kann. Und die können diesen Schritt nicht gehen, ja, weil ich glaube, wir können gar nicht erwarten, dass jeder Mensch dieses Growth Mindset so ausgeprägt hat, ne, wie zum Beispiel Menschen wie wir. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, einen Umgang zu finden und sich dessen einfach nur bewusst zu werden. Ich glaube nur, und das hatte zum Beispiel schon mit Bedum hier der Gründer von Highrise ja auch in unserem LinkedIn Live vor kurzem gesagt, dass Frauen da einfach ein bisschen mehr tatsächlich auch drunter leiden, sich dann vorm Spiegel vielleicht dann nochmal mehr zu judgen. Und das, was du jetzt gerade meintest, mit dass die Männer dir alle geschrieben haben, wie sie willen, deinem Podcast zu werden. Ich finde es bewundernswert. Nee, wirklich. Ich muss es erstmal sagen. Ich finde es super cool, dass sie das machen. Und es ist halt immer noch, es zeigt sich, das sind halt immer noch mehr Männer, die da einfach ein bisschen mehr rausgehen können mit einer stolzen Brust. Und das ist schön. So, das muss man ja nicht verteufeln. Aber das ist auch, finde ich, was, wo wir Frauen uns einfach auch noch inspirieren lassen dürfen. Wir müssen es ja nicht verteufeln, aber wir können uns inspirieren.
Ja, definitiv. Ich wollte noch auf ein zweites Thema gerade eingehen, dass du gesagt hast, auch dieses Thema Vergleich, ne, das wir alle haben. Und ich meine, ich glaube, da muss man halt einfach auch immer sagen, hey, nur weil jemand laut ist, ist er halt noch nicht gut oder besser. Auf der anderen Seite, so, ich hatte einen Leader bei Eventbrite, Matt Rosenberg, der war CRO von der Company.
Mhm.
So. Der ist 20 Jahre älter als ich. So, jetzt kann ich mich dagegen vergleichen und sagen, hey, was fehlt mir denn, um da hinzukommen? Und kann das nutzen, um eine Art Entwicklungsplan für mich zu definieren. Ich kann mit ihm sprechen und sagen, hey, ne, wie bist du da hingekommen? I don't know, was ich wahrscheinlich auch machen würde. Auf der anderen Seite, es kann mich natürlich auch einschüchtern, auch wenn ich mich links und rechts vergleiche. Ich glaube, es ist halt einfach in der heutigen Zeit so wichtig, dass du dich einfach mit dir selber vergleichst. Im Sinne von, wer bin ich heute? Wer bin ich morgen? Wo war ich gestern? Ne? Und wenn du dich davon weiterentwickelst, dann bekommst du auch eine gesunde Basis. Unfassbar schwierig.
Aber super spannend, ja. Also diesen Vergleich dann auch einmal bewusst zu hören, dass man das gerade tut und dann vielleicht auf dieses Hier und Jetzt und wo war ich gestern und ich muss mich noch nicht mit dem unter Druck setzen, was ich morgen erreicht haben will, weil ich bin heute im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist eine Praxis, die man üben kann, die aber super wichtig ist. Und ich meine, dieses Vergleichen passiert, wenn wir es jetzt mal wieder auf das Sales-Thema allgemein runterbrechen und einfach mal ganz von diesem Diversity-Thema hinweg. Also ich arbeite auch unter anderem mit Sales-Organisationen. Was by the way auch wieder so eine wirklich unangenehme Wahrheit ist, wo dann Pots und Länder miteinander verglichen werden und du Leaderboards hast, wo die Sales-Talente zwischen Ländern verglichen werden und du kannst halt einfach einen Markt wie Deutschland nicht mit einem Markt wie Portugal vergleichen. Kannst du halt einfach nicht machen. Und die Sales-Talente vergleichen sich trotzdem, weil sie werden ja auf dem Leaderboard miteinander verglichen. Wenn einer über dir ist, der den Balken viel, viel weiter hinten hat als du. Auch da, das kann es triggern. Und ich finde, das wird einfach auch in Sales-Organisationen heute echt noch nicht schön gelebt, muss ich gestehen. Und ich frage mich manchmal, gibt es andere motivierende Sachen außer Leaderboards, die dabei helfen können? Ja, also ich persönlich habe auch immer Leaderboards, die haben mich auf jeden Fall angefixt. So, also ich bin eine kompetitiver Natur, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht in Sales. Aber da frage ich mich manchmal schon, okay, was gibt es da für andere Möglichkeiten? Weil das treibt Menschen auch so ein bisschen da rein, sich zu vergleichen.
Ja, natürlich, beziehungsweise wir nutzen das dann, den Hebel ja auch gerne im Leadership wieder umgekehrt, eine Art Vergleichbarkeit herzustellen, Teammotivation herzustellen, aber dann eben ist natürlich nicht jeder gleich. Das ist eine spannende Frage, auch die du gerade gesagt hast. Du meintest so, hey, im Prinzip bei dir, Chris, und bei mir, wir haben ja ein ausgeprägtes Growth-Mindset. Jetzt ist das ja eine Charaktereigenschaft, die wir eigentlich bei jeder Person irgendwie sehen. Als, hey, das ist eigentlich eine Grundqualität, um im Sales erfolgreich zu sein. Oder eine für eine Person, die wir gerne im Team haben. Jetzt gibt's aber ja auch viele, die sagen, hey, eigentlich, mir geht's doch gut. Ich mache hier meine 70-80%. Ich bin irgendwie above average oder im average, verdiene irgendwie gutes Geld, mache aber auch einfach 9-to-5. So, positiv oder negativ?
Ich glaube daran, dass auch in Sales-Organisationen unterschiedliche Charaktere arbeiten können, weil es wird immer die geben, die vorpreschen, die Research machen, die irgendwie die ganz versteckten Leads irgendwo finden. Ja, die gehen dann immer so ein bisschen die Extrameile. Und dann musst du halt auch die in einem Team haben, die so ein bisschen abarbeiten, die auch einfach mal Leads einfach aufnehmen, die sie jetzt nicht aktiv gefunden haben. Das heißt, ich glaube auch da wieder, eine Diversität ist wichtig. Deswegen würde ich das gar nicht als gut oder schlecht labeln. Denn auch in so einer Organisation, klar würden wir uns als Leader wünschen, dass alle unsere Teammitglieder 100% machen, weil davon hängt ja mein Target am Ende auch wieder ab. Na klar, aber glaub mir so nicht, ich arbeite mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen und die CEOs sagen dann oft, ich würde mir wünschen, dass die Person noch proaktiver ist und dass man es nicht quasi einfach immer nur nach Vorschrift gemacht wird. Rückfrage vielleicht, können wir das erwarten, dass jeder das macht, so in so einer Organisation?
Ich habe auch keine Antwort auf die Frage. Es ist mehr etwas, was ich spannend finde. Irgendwie sagen wir es, Sales ist Performance-Sport und du musst irgendwie liefern. So, da sind wir alle, glaube ich, einer Meinung. Ein guter Freund von mir fällt so ein bisschen in die Kategorie. Er sagt halt, er kommt um 9, Punkt 17:30 lässt seinen Stift fallen, macht maximal das, was er machen muss, um auf 100% zu kommen. Mehr, nicht weniger.
Wird er dann aber incentiviert, über 100% zu kommen?
Ja, das ist die Frage. Es ist mehr so, aber die Frage ist ja dann wieder, okay, motiviert dich jetzt irgendwie 1.000 Euro extra? I don't know. Die meisten Leute sind ja nicht über Geld motiviert. Der geht aber auch nach Hause, denkt nicht mehr über die Arbeit nach, hat dann einfach andere Hobbys mit seiner Frau. Irgendwie dann machen irgendwie Fotografie oder dies und das. So, definiert sich halt nicht so wie wir beide, wahrscheinlich auch über Sales und über Sales-Erfolg. Wie gesagt, ich glaube, den willst du den im Team haben? Ja, wenn er jetzt 80% machen würde, vielleicht, bei 60 wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, der Punkt, dieses Thema Growth Mindset in der Hinsicht, ne, ist, glaube ich, etwas, was spannend ist. Würdest du jemanden einstellen, der kein Growth Mindset hat?
Wahrscheinlich, wenn ich auf mich selber reflektiere, dadurch, dass ich das sehr ausgeprägt habe und ich suche ja auch Leute, die nicht alle sind wie ich. Wenn ich das gut mache, das Hiring, dann würde ich versuchen, ein möglichst diverses Team aufzustellen. Aber ich kann natürlich vorstellen, dass ich Leute eher anziehe und mich wahrscheinlich schon eher für Menschen entscheide, die ähnliche Wertesysteme, und dazu gehört für mich auch ein Growth Mindset, haben. Klar.
100%. Ich habe das Gefühl, ich würde zum Beispiel auch sagen, eigentlich im Team haben, ja, aber zu führen, extrem schwierig. Würde wahrscheinlich dran kaputt gehen oder zerbrechen, ja. Zu sagen, hey, wie findest du jetzt einen Trigger für die Person? Eine Motivation?
Ja. Auf der anderen Seite, wenn du, und man sagt ja auch, ne, da wo viele A-Player sind, da sind dann irgendwie noch mehr. Will jetzt auch gar nicht sagen, dass die Growth-Mindset-Leute unbedingt automatisch A-Player sind. Manchmal kann man sich da drin auch, finde ich, total verrennen. Aber im Grunde geht es ja darum, Diversität zu schaffen, dass du manche hast, die irgendwie so ein bisschen mehr suchen, die so ein bisschen mehr Entdecker sind. Und dann hast du die das, was gefunden worden ist, umwandeln in einen guten Prozess. Das heißt, ich glaube, am Ende ist es und bleibt es die Diversität. Grundsätzlich sollte vielleicht eine Offenheit dafür da sein, das zu akzeptieren. Ja, in einem Team, okay, hier gibt's welche, die preschen vor. Das sind eher so die Typen Growth Mindset. Und dann gibt's die brauchen vielleicht so ein bisschen den Impuls von denen mit dem Growth Mindset und führen dann so ein bisschen weiter aus und sind so ein bisschen gerne on the sidelines. Da in Leadership Akzeptanz für zu haben und dafür einen Raum zu schaffen, glaube ich, finde ich sehr stark, ist aber in der Praxis natürlich nicht immer so leicht, weil am Ende sind auch wir natürlich unter dem Druck der Zahlen und am Ende ist es natürlich schön, wenn alle die 100% machen.
Ich würde gerne nochmal zurückgehen zum Ausgangsthema, weil jetzt haben wir darüber gesprochen, klar, auf was macht A-Player aus? Wir haben auch darüber gesprochen, so, wir haben nicht genug Frauen in Führung. So, fair. Kann man, glaube ich, auch nicht von, wie gesagt, kann man, glaube ich, auch nicht diskutieren. Die Frage am Ende ist ja, wie, ich glaube, zweigeteilt. Wir können gerne beide Richtungen runtergehen. Die eine ist, Ich gehe davon aus, dass dann entsprechend auch etwas mehr Männer diesen Podcast hören als Frauen, die vielleicht auch in entsprechend Senior Sales, Leadership Rollen, wie auch immer sind. Was können wir quasi tun? Weil du hast, glaube ich, auch eingangs gesagt, hey, so das Thema, das muss man ja gemeinsam angehen. Es geht ja nicht um Männer gegen Frauen, sondern es ist ja ein, so, es ist in dem Fall ein gemeinsames Thema. Auf der anderen Seite, da würde ich auch gerne nochmal kurz reingehen. Wie können wir denn auch Frauen besser unterstützen, enablen, beziehungsweise was sollten Frauen vielleicht auch tun? Die in Führung wollen.
Ja, super spannend. Also vielleicht da auch noch mal eine ganz kurze Anekdote. Ich habe auch im letzten Jahr mit einem Gründer gesprochen und da wurden gerade zwei Leute eingestellt, eine Frau, ein Kerl, so mit irgendwie gleicher Erfahrung, beide AIs, und es ging jetzt darum, in ein Startup zu gehen und dort halt wirklich richtig mal so die Lead Machine anzukurbeln und dann auch ordentlich Closings reinzubringen. Ja. Und dann wurde halt einfach ausgesprochen, ja, sie ist super, mach auf jeden Fall ein Angebot, und aber ihn musst du auch kennenlernen, und den sehe ich auf jeden Fall auch in Führung. Und ich fand es so spannend, weil beide Personen waren gleich lang im Prozess und ich habe die Person am Ende, wie nennt man das, gescreent als Coach, und waren beide super. Ich habe für beide ein grünes Licht gegeben. Ich habe mir in diesem Moment noch nicht erlaubt zu werten, wer davon vielleicht irgendwann mal in diese Führungsrolle, so eine Head of Sales Rolle reinwachsen kann. Weil, warum? Man muss ja die Person auch erstmal kennenlernen und gucken, wie sie überhaupt agiert. Wir kennen es selber. Sales-Leute können sich im Hiring-Prozess auch wirklich gut verkaufen. So ist es nun mal. Ja, das heißt, am Ende zählen halt auch die Taten. Und ich glaube, darum geht schon alleine, dass wir vielleicht einfach in diesen Momenten, weil wir es vielleicht auch nicht anders kennen, und es waren auch zwei männliche Gründer, nicht davon ausgehen, dass der Mann da vielleicht besser für prädestiniert ist, sondern einfach erstmal sagen, hey, wir gehen fair in diesen Prozess gemeinsam rein und wir schauen mit der Zeit, wer sich dafür besser rauskristallisiert, ja, für diese Rolle. Wenn es überhaupt einer der beiden Personen ist oder nicht jemand externes. Und für zum Beispiel CEOs, die jetzt, sage ich mal, ein männlicher CEO, der hat ein Team oder hat ein Unternehmen mit 20 Leuten, dass man da auch kontinuierlich mal schaut, eine Frau hier, die hat echt Biss, so, die hat Lust und hat aber vielleicht auch mal erzählt, dass sie in ein paar Jahren eine Familie gründen will, und dass man die halt eben nicht ausschließt, sondern dass man sagt, ich gebe euch mal ein Leadership-Training, fahrt mal auf ein Seminar, ihr drei, weil ihr habt für mich das Potenzial, und dass da auch genauso die Frauen gesehen werden müssen in dem Moment, auch wenn sie sich vielleicht ein bisschen mehr zurückziehen. Ja, also weil sie sich eben vielleicht nicht so visibel fühlen können und weil da vielleicht einfach so das Selbstbewusstsein fehlt. Und dass dieses, nur weil jemand vielleicht nicht ganz vorne in der ersten Reihe ständig steht und immer die erste Person ist, die erzählt im Meeting, heißt das überhaupt nichts über die Qualität oder den Impact, die Person haben kann. Das heißt, dieses Impact-Driven Decision-Making oder dieser Impact-Driven Ansatz, auch zu schauen, wer kann sich da rein entwickeln, und auch den Menschen vielleicht mal, bevor sie in Leadership sind, wie so eine Art vorbereitendes Leadership-Training ermöglichen, damit darauf basierend auch geschaut werden kann, wer hat denn hierfür wirklich die guten Qualitäten, sich auch vielleicht mal eine externe Meinung mit reinzuholen von jemandem, der das gut evaluieren kann. So, das sind, finde ich, Schritte, die man machen kann. Das heißt, diese Person nicht grundsätzlich übersehen, nur weil die sich vielleicht noch nicht so präsentiert haben, ja. Und am Ende für Frauen, ja, die sagen, boah, irgendwie hatte ich schon Lust drauf, aber was ist, wenn ich vielleicht in 2-3 Jahren irgendwie Kinder haben will und dann will ich nicht mich noch mit dem Problem von meinem Team auseinandersetzen? Also mal ehrlich, Chris, diese Konversation habe ich gerade ständig mit Frauen, die so in meinem Alter sind, die so mit Anfang 30, die sagen, ich habe jetzt irgendwie einen gewissen Stand in meiner Karriere erreicht und vielleicht bleibe ich auch einfach Individual Contributor. So, es reicht mir. Ich glaube, das reicht manchmal auch einfach. Ja, die dann einfach sagen, ich habe nur andere Sachen privat vor, vielleicht begebe ich mich jetzt gar nicht erst da rein. Aber ich denke mir so, warum nicht einfach ausprobieren, warum nicht genau Formate, zum Beispiel wie dieses Retreat oder für Academies, die ja gebaut werden, wie nicht. Es gibt so viel eigentlich, und sich mal in diesen Communities, die es gibt, ne, also Female Leadership Communities gibt es, wie gesagt, unser Collective, dann haben wir Women in Sales Network. Es gibt echt so viel, wo man tolle, tolle Frauen treffen kann und die auch einfach mal zu fragen, hey, ich sehe, du bist Head of Sales bei so und so. Wie bist du dahin gekommen? Wie hast du diesen Selbstbewusstseinsschritt geschafft, dich da hinzustellen und bei so einer tollen Brand, die ja wirklich groß ist, eine Head of Sales zu sein? Einfach auch mal diesen Austausch zu wählen. Weil wenn man das tut, dann sind wirklich Frauen, also ich will jetzt sagen, dass Männer das nicht sind, weil ich habe ein ganz tolles, also ich glaube, ich bin in vielen Hinsichten dahin gewachsen, wo ich heute bin, aufgrund meines männlichen Netzwerks. Das muss ich einfach auch mal wirklich so sagen. Ja, meiner männlichen Mentoren. Aber Frauen haben dann, wenn die merken, jemand möchte sich entwickeln, dann sind die immer sofort so total embracing. Die sind so total auf, ja, und das kannst du machen und das kannst du machen. Und das war mein Entscheidungsweg. Und das kommt dann immer sehr von dieser persönlichen Seite. Und das finde ich mal total schön. Das heißt, auch an die Frauen, die das möchten, die das überlegen, hey, put yourself out there. So, anders funktioniert es halt leider nicht. Und wir sind ja schon im Sales, wir können das ja schon.
An der Stelle gern auch nochmal kurz die Grüße an Annette. Annette war mein Leaderin, Country Director bei Eventbrite. Und ich habe in Sachen Führung unfassbar viel von ihr gelernt. Einfach in diesen ganzen People-Themen. Es war so lustig, weil Ben meinte letztens zu mir, ich glaube, es war Ben, so, hey, du wirkst auf mich immer so, als wärst du so empathisch people first. Aber ich habe mir das tatsächlich einfach auch hart erarbeitet, dass ich so wirke und dass ich so bin. So, ich bin halt eigentlich immer sehr, sehr straight und sehr, sehr direkt gewesen. Und auf der anderen Seite aber auch, ich glaube, da von anderen Leads, also es ist eben beides. So, ich glaube, jeder von uns hat einfach Führungskräfte, von denen er viel lernen kann. Und du nimmst die halt oder kannst die halt sehr, sehr gut einfach aus diesem Potpourri an unterschiedlichen Führungsstilen und Charaktereigenschaften so ein bisschen die Dinge rausnehmen und sagst, hey, die haben mir einfach echt gut getan, die habe ich da gesehen. Was anderes eben, genau das, was du gesagt hast, einfach auch Leute fragen nach Support. Egal, ob Männer oder Frauen, da sind wir wieder dieser Schulterschluss zu, du brauchst halt, wir brauchen das halt, glaube ich, warum beides, ne? Es ist am Ende eben ein gemeinsam.
Ja, und vielleicht, weil mir gerade der Gedanke kommt, es gibt ja auch immer mehr doppelte Führungsspitzen. Bei Beiersdorf weiß ich das, da gibt es eine doppelte Führungsspitze, zwei Frauen, die beide in Part-Time arbeiten und, sage ich mal, dieselbe Rolle ausführen in der Führung, aber es sind zwei Personen. Und ich habe manchmal jetzt in der letzten Zeit darüber nachgedacht, sowas fände ich irgendwie super spannend, eine doppelte Führungsspitze aus Mann und Frau. Ich weiß nicht. Ich persönlich habe sowas noch nicht gesehen, so viel. Und weil da kann man ja vielleicht auch nochmal eine ganz andere Diversität reinbringen. Weil es geht ja Männern genauso, die vielleicht auch in Elternzeit wollen und Part-Time oder dann irgendwie nur Part-Time weitermachen wollen.
Ja.
Siehst du nicht auch das?
100%. Ich weiß, Grüße an Philipp und Valeska, OMR Reviews. Die leiten quasi die Go-to-Market-Organisation gemeinsam. Es sind natürlich unterschiedliche Verantwortlichkeiten, aber ich glaube, nach außen hin und auch nach innen führen sie das Team, so wie ich es verstanden habe, gemeinsam. Und ist auch eine coole Geschichte, glaube ich. Man ergänzt sich da natürlich sehr, sehr gut. Unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Perspektiven. Und ich finde das andere, was du gesagt hast, eben auch wichtig. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, es gibt auch deutlich mehr Männer, die zukünftig eben auch gar nicht so sehr in diesen wie soll ich sagen, die gleiche Herausforderung haben. Also ich sehe das zum Beispiel bei einem Trainer, mit dem ich viel zusammenarbeite, Jan Fischer. So, ne, großartiger Mann, aber ist eigentlich alleinerziehend. Also ich kann den alle 14 Tage, kann ich den irgendwo treffen, die anderen 14 Tage hat er halt jeweils das Kind. Und das ist auch cool und schön.
Total. Und ich glaube, oft ist es ja auch so ein bisschen die Transferleistung, die fehlt, ne? Also dass man wirklich sich auch versucht, dahinter zu klemmen, okay, warum führt jetzt jemand eigentlich anders? Oder warum führt die Person so? Und hat das was mit der Person zu tun? Hat das was damit zu tun, wie sie geprägt wurde von den Menschen herum im vorigen Job zum Beispiel? Und deswegen finde ich es eigentlich spannend, wenn man eben in so einer Position ist, zu entscheiden, wer führt mein nächstes Sales-Team? Mal zu gucken, okay, ich habe jetzt hier 3 Account Executives, also innen, und 3 Account Executives, ja, also männlich. Und jetzt schaue ich mal, wer davon natürlich zeigt die Performance, wer zeigt auch dieses Growth-Mindset im Sinne von, ich bin auch bereit, für das Unternehmen mal diesen extra Schritt zu gehen. Ja, weil das musst du in der Führung natürlich auch, dass du irgendwie für dieses Unternehmen einstehst. Aber wer davon wäre prädestiniert? Und jetzt sagen wir mal, das sind die 3 Männer. Vielleicht könnte man ja mal schauen, ob man dann mal so ein Team, vielleicht ist es ein Team Offsite, Team Retreat, I don't know, es gibt so viele verschiedene Varianten davon, einfach mal macht und Übungen austauscht, mal so einen offenen Austausch schafft und auch mal fragt, hey, kannst du dir das vorstellen? Und warum? Und ja, und warum nicht? Und diese Antworten einfach auch mal auszuwerten, weil vielleicht gibt es irgendwo Zweifel, die total unbegründet sind. Und deswegen auch hier wieder People First, diese Gespräche zu führen, auch aus dieser sehr übergeordneten Führungsposition. Und so kann man vielleicht diese Diversität langfristig dann auch verändern.
Ich finde ein Thema, was dann auch wichtig ist, auf das ich glaube, dass man noch adressieren muss, ist aber auch das Thema Kultur. Also ich glaube, Unternehmenskultur und Umfeld, und ist es ein Umfeld, in dem ich als Frau mich auch wohlfühle, wenn das Team beispielsweise sehr männlich dominiert ist. Also wir können gerne eine konkrete Story dazu erzählen, die mich damals sehr gefordert hat, weil ich nicht wusste sofort, wie ich damit umgehen soll. Es war meine erste Führungsposition Und ich hatte, ich glaube, 2 Headcounts offen und durfte jemanden einstellen. So, dann hatte ich halt entsprechend im Netzwerk geguckt, Bewerbungsgespräche terminiert etc. Wichtig dafür, das Team, was ich damals hatte, waren nur Männer. Also ich kam neu rein, ich hatte nur Männer im Team, ich hatte eine Team-Lead-Sales, die war aber gerade in Elternzeit. Also sprich, ich habe quasi das Team dann direkt geführt und so, die Bewerberin kam, ich habe ihr Hallo gesagt, wir sind in Fahrstuhlen nach oben gefahren. Hinterher kriege ich das Feedback, ich habe es nicht in dem Moment gehört, von der Recruiterin, hey, und by the way, als ihr da hoch seid, da hat irgendwie jemand aus deinem Team da so hinterhergerufen, so geile Alte. Stichwort Kultur, Stichwort Umfeld. So, wenn ich jetzt die Frau gewesen wäre, erst einmal hätte ich mit Sicherheit keinen Bock gehabt, in diesem Laden zu arbeiten.
Ferner.
So, Punkt. Auch vollkommen zu Recht nicht und würde ich auch nicht tun. Das Zweite ist, wie gehst du in dem Moment damit als Führungskraft um, wenn du solche Verhaltensmuster in deinem Team siehst? Wichtig, ich habe nicht gehört, wer es gesagt hat. Ich habe nur gewusst, dass es eine Person gesagt hat.
Das ist eine Frage, ja. Ich glaube, wenn ich das gehört hätte irgendwo hinter mir, hätte ich mir mal eine ruhige Minute auf dem Kaffee genommen und einfach mal adressiert, was vielleicht... woher das kam, war das irgendwie sollte das einfach nur ein Spaß sein, aber einfach nochmal vielleicht diese andere Seite zu zeigen, hey, was glaubt ihr eigentlich, wie sich die andere Person dabei fühlt? Also ich würde erstmal wahrscheinlich dieses offene Gespräch suchen und auch nochmal diese Brücke bauen zu, hey, wahrscheinlich haben sie auch alle irgendwie Frauen in ihrem Umfeld und wahrscheinlich würden sie sich auch komisch dabei fühlen, wenn das passiert. Also ich habe tatsächlich so eine Art von, ich will sie jetzt nicht Hardcore-Diskriminierung nennen, ja, weil ich glaube, da gibt es andere Beispiele für. Aber ich habe teilweise auch sowas schon erlebt, wo dann irgendwie so ein Prakti kam und dann war der halt ein bisschen zurückhaltend und vielleicht auch ein bisschen anders und dann wurde der von dem Team irgendwie komisch angeschaut und dann hat er direkt am ersten Tag abends so seinen Laptop da gelassen und ist nicht wiedergekommen. So, ne? Also das sind auch so Momente und ich weiß noch, dass die Führungskraft damals total sauer geworden ist, ja, und irgendwie wie so ein Kindergarten die Leute so zusammengedampft hat und das ist mir jetzt gerade hochgekommen, als du das erzählt hast. Aber ich glaube, das ist nicht so der richtige Weg, sondern vielleicht einfach mal nochmal das offene Gespräch suchen und sagen, hey Leute, das war eigentlich eine tolle Kandidatin und ich hätte sie sehr gerne im Team. Jetzt hört man sowas. Was glaubt ihr, ob sie meinte, sie kommt zurück? Was können wir eigentlich tun? Vielleicht kann ja die Person, die es jetzt vielleicht auch nicht zugeben will, vielleicht den Schritt auf die Person zu machen und sich nochmal entschuldigen.
Ich glaube,
damit die Person so diese Offenheit bekommt von, okay, ich hab ein Team, was wenigstens auf die Reaktion gut reagieren kann. Das wäre, glaube ich, ein guter Ansatz. Ich weiß nicht, was hast du gemacht?
So, hätte ich gewusst, hätte ich es in dem Moment gehört und gewusst, wer es gesagt hätte, hätte ich, glaube ich, direkt zu der Person gesagt, hey, geh mal nach Hause heute, wir sprechen da morgen drüber. So, damit einfach auch ein Zeichen gesetzt ist. In dem Fall wusste ich, wie gesagt, nicht, wer es war. Ich wusste nur, dass es ein Thema war. Ich hatte natürlich irgendeine Idee. Ich habe es im Teammeeting adressiert. Ähnlich eher zu sagen, hey, wir wollen hier Leute wachsen. Wir wollen hier eine offene Kultur haben. Ich habe dazu, muss man zusagen, dass der Kontext war auch, ich glaube, auch aus dem HR, Leute wollten nicht runterkommen, wenn das Sales-Team, wo das Sales-Team sitzt und keine Ahnung. Ne? Also es war schon irgendwie... Ja. Ein präsenteres Thema. Ich habe es dann im Meeting einfach wirklich adressiert, ähnlich wie du es gesagt hast, versucht, ey, das Gespräch zu suchen, eher zu erklären, hey, wir wollen hier eine offene Kultur, ein offenes Team haben, wir wollen halt nicht dieser Haufen bleiben, der wir jetzt sind. Und sorry, wenn jemand so fühlt, dann seid ihr hier im Team wahrscheinlich falsch.
Korrekt.
Punkt. Ende der Diskussion, wenn ich es nochmal höre und wenn ich mitkriege, wer das sagt, wer sowas macht, dann ist das ein anderes Thema. Aber es hat mich auf jeden Fall auch nach, ich meine, ich denke da bis heute ab und zu mal über die Situation nach, weil es so eine Situation war, mit der habe ich von meiner ersten Führungsrolle halt nie gerechnet.
Also super spannend, dass du das teilst und dass es dich auch noch beschäftigt. Das ist vielleicht auch mal ein Appell, weil am Ende sagt es ja am meisten über die Person aus, die es gesagt hat. Und das ist ja dann die Zweifel, die man dann als Teamlead hat, hey, möchte ich so eine Person in meinem Team haben, die vor allen anderen irgendwie auch das Selbstbewusstsein, also dieses, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie auch negatives Selbstbewusstsein besitzt, das auszusprechen und damit auch einer anderen Person diesen Raum eigentlich negativ zu konnotieren. Ne?
Und wo wir gerade davon reden, ich hatte die Diskussion auch gerade mit einer unserer Trainer, der eben in einer Leadership-Position das Ähnliches hatte. Ne? Auf einer Weihnachtsfeier, normaler Typ, hat ein bisschen viel getrunken und Mitte 50 und hat dann irgendeiner jungen Praktikantin in so einem Partykreis irgendwie mit der Hand auf den Po gehauen. So, wo am Ende natürlich irgendwie jeder denkt, okay, krass, geht nicht. Konsequenz ist eigentlich irgendwie auch offensichtlich, aber es wurde halt irgendwie einfach unter den Tisch gekehrt. Was auch wieder das Thema Kultur ist im Unternehmen, ne? Und wie du darauf reagierst. Und finde das Thema dann eben wieder sehr, sehr. Also, das finde ich nicht schwierig zu managen, das finde ich leicht zu managen, aber.
Ich glaube, was mir da gerade kommt und was ich super wichtig finde, ist, dass man da auch in dieser Leadership-Position, und ich glaube, das ist vielleicht auch genau das, was dich noch so umtreibt zu diesem Thema, was du da selber erlebt hast. Jetzt mal nicht, also nicht diese Weihnachtsfeier oder diese, wo da jemand betrunken war, sondern der andere Moment, dass du in deiner Rolle gerne Verantwortung gezeigt hättest, ja, und dass man das Thema nicht einfach nur an HR abschiebt, weil das passiert alle, also es wird dann einfach gesagt, dafür gibt's unser People and Culture Team, die machen sowas, die sind dann irgendwie Mediatoren und setzen sich dazwischen und dann gibt's vielleicht einen Konflikt und solange sie nichts sagt, ist es ja nicht schlimm. Ich finde super wichtig, dass man, wenn man sowas als Teamlead mitbekommt, die Person vielleicht am nächsten Tag oder vielleicht 2 Tage später, wenn man wieder nüchtern im Office ist und versteht, ne, was so vielleicht passiert ist, zu sagen, hey, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber das, was da passiert ist, geht nicht. Ja, und ich meine, es ist eine Praktikantin, die wird sich jetzt hier wahrscheinlich nicht wirklich dagegen aussprechen wollen. Und wer weiß, vielleicht saß sie am Wochenende zu Hause und hatte deswegen ein wirklich schlechtes Gefühl und nimmt sich das mit, weil sie sich da vielleicht auch in dem Moment diskriminiert gefühlt hat. Ja. Aber da auch als Leadership-Position die Verantwortung zu übernehmen und das nicht einfach nur abzugeben, ist, glaube ich, essentiell, weil man da nämlich auch für die Werte seines Teams einsteht. Und das kommt ja eigentlich genau zu dem Thema zurück, was wir vorhin auch angesprochen haben, du suchst dir natürlich Menschen für dein Team, die irgendwie auch deine Werte also bestätigen, ja, oder die Werte irgendwie teilen. Das ist ganz wichtig. Und dafür muss man dann auch kämpfen in so einer Führungsposition.
100%ig, übrigens, um die Story noch abzurunden, da stand auch wirklich Geschäftsführung daneben und alle haben das irgendwie gefeiert und fanden das lustig. Also Stichwort Kultur. Und ich glaube, Reaktion da war schon auch, die Person wusste da am nächsten Tag, scheiße. Ich glaube, dass eher ein, hey, da musst du, glaube ich, auch als Unternehmen dann
durchgreifen
und Konsequenzen ziehen und eben nicht sagen, hey, auch wenn du einen guten Job machst und Performer bist und I don't know, sorry, dann das ist halt einfach inakzeptabel. Und das geht ja auch in eine andere Richtung. Ne? Ich hatte den Fall in einem unserer Teams, dass Kunden und potenzielle Kunden auch bei jungen Damen irgendwelche unangemessenen, ich sag mal, Avancen gemacht haben, so irgendwie gesagt haben, hey, lass doch heute Abend im Spa treffen oder sowas, ne? Also, so, wo du denkst, so, hey, mit solchen Leuten wollen wir halt auch nicht arbeiten, wo es gleiche Frage ist. Als Unternehmen, greifst du da durch, greifst du da nicht durch, ne? Aber ganz ehrlich, ich habe auch viele Unternehmen gesehen, die sich da pro Business entschieden haben. Und finde ich dann sehr schwierig, weil was sendet das für ein Signal an die eigenen, an die eigenen Mitarbeitenden?
Ja, ist ein spannendes Thema und vielleicht auch nochmal in die andere Richtung. Also bevor sowas passiert, ich meine, wie viele Leute kennen wir, die sich über die Arbeit kennengelernt haben, weil sie sich irgendwie attraktiv fanden? Mein Gott, das ist, wo wir dann die Hauptteil, also da verbringen wir den Hauptteil unserer Zeit. Warum sollten wir da nicht jemanden kennenlernen? Also, ne, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich habe ja auch gesagt, ich unterstütze viele, viele Founder, ne, die irgendwie ihre Startups bauen und ihre ersten Sales-Talents hiren. Und es ist mir jetzt echt nicht nur einmal passiert, dass irgendwie in so einem Nebensatz so ganz komisch gedroppt wurde. Ja, ist auch eine attraktive Person. Und da gehen bei mir halt immer so sofort Red Flag, ne? Also wenn man das schon weiß, dann ist man biased und ich glaube, sich dem auch bewusst zu sein, dann sich vielleicht auch davon lieber einen Schritt zurückzutreten, diese Person einzustellen, auch wenn es der Person nicht 100% gegenüber fair ist, weil es ja mehr an der Person liegt, die dann einstellt. Aber zumindest sich dessen bewusst zu sein, was passiert ist, wenn du Menschen einstellst, die du attraktiv findest. Ist ein Thema, worüber nicht gesprochen wird, wirklich auch.
Ja, was eine andere Frage ja noch aufbringt. Weil inwieweit, und ich will jetzt gar nicht diesen Pfad runtergehen, weil dann diskutieren wir nochmal eine Dreiviertelstunde.
Ich glaube, es ging auch mehr nur um noch so ein weiteres Beispiel dazu, wo man anfangen kann.
Definitiv, aber ich finde die Frage, du hast gerade gesagt, und ich finde das sehr, sehr spannendes Argument in der Hinsicht zu sagen, inwieweit kann ich, so du sagst irgendwie, man sagt, hey, LinkedIn ist keine Dating-Plattform. Fair. Dein Job ist keine Dating-Plattform. Fair. Aber auf der anderen Seite, wir lernen dort halt Leute kennen und inwieweit ist halt Beruf und Dating dann doch wieder vereinbar? Was geht nicht? Finde ich eine sehr, sehr schwierige Diskussion, weil in dem Moment, wo eine Flirterei erwidert wird oder etwas, was so eine Scherz, ist es wieder komplett legitim?
Das führt auch wieder dahin zurück. Also ne, ich weiß ja zum Beispiel gar nicht, was ist bei dieser Weihnachtsfeier passiert. Und ich meine, wir wissen alle, wie sich Leute verhalten. Kann ja auch sein, dass die Person sich in irgendeiner Form dahin gedreht hat und dann irgendwie das eingefordert hat. Also ne, das sind diese Sachen, die kann man ja in dem Moment und dann wird halt eine Person beschuldigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch schon, dass es solche Situationen gab. Und dann wurde natürlich der Mann beschuldigt, weil das ist ja auch irgendwo Klischee. Also ich auch hier wieder Fairness. Also du kannst das nicht immer auf eine Seite irgendwie schieben. Und um Gottes Willen, ne? Also ich will gar nicht sagen, man soll keine Leute einstellen, die man in irgendeiner Form attraktiv findet. Das ist natürlich die falsche Message. Aber ich glaube, man sollte sich dessen einfach bewusst sein, was man da tut und was es eben für potenzielle Konsequenzen geben kann. Und es gibt super, super tolle Gründergeschichten. Habe ich letztens auch wieder gelesen, wo irgendwie jemand eingestellt wurde und mit der Zeit haben sie sich dann halt verliebt und haben dann zusammen dieses Business weiter aufgebaut. Das ist eine super schöne Geschichte. Also ich lese sowas total gerne. Aber es ist halt schon so ein, ich sag mal so, ich habe sowas bis jetzt immer nur von Männern gehört, ja, die dann eingestellt haben und nicht von Frauen. Also ich habe noch nie von einer Frau gehört, oh, den habe ich eingestellt, den finde ich richtig geil.
Vielleicht, weil es weniger Frauen in Führung gibt.
There we go. Schön in den Kreis geschlossen, Chris.
Gut. Bevor wir das abwrappen, weil ich glaube, wir könnten noch lange weitersprechen, macht viel Spaß. Gibt's irgendwas, wenn du sagst, hey, das würde ich den Zuhörenden, vielleicht auch den Damen gerne noch mit auf den Weg geben? Ich glaube, beidseitig.
Ja, total. Also ich glaube, vielleicht mal erstmal so in die männliche Garde gerichtet. Ihr kennt bestimmt total viele Frauen, die um euch rum wahnsinnig super sind in dem, was sie tun, oder auch KollegInnen, die, vor denen ihr fast schon Angst habt, weil sie mehr Revenue reinholen als ihr. Versucht sie weiter zu pushen, weil gerade diese Menschen brauchen es manchmal mehr, als man denkt. Also gerade sehr starke Persönlichkeiten und vor allem Frauen, die sind auf viele immer, wirken sie sehr bedrohlich. Und das, was dazu führt, ist, dass man viel weniger Zuspruch bekommen, weil man denkt, die Person braucht es nicht. Die braucht es aber manchmal ganz besonders. Und genau in diesen sehr, ja, ich sag mal, umsatzgetriebenen Rollen, wo man auch sehr viel Kampfgeist beweisen muss, kommt man da auch tendenziell mal schneller an seine Energiesilos, ne, dass die drüber sind. Und das ist was, wo man, glaube ich, einfach aufgrund dieser Visibilität, die man sich mehr traut als Mann, da auch einfach mal vielleicht so ein bisschen irgendwie Arm umlegen und einfach mal sagen, komm, wir gehen da jetzt zusammen in das Meeting, oder hey, ich unterstütze dich, oder ich bin einfach mal dabei, oder vielleicht auch dieses mal in einer Meeting-Situation, wo eine Kollegin von euch was super Gutes sagt, einfach mal zu bestätigen, einfach mal zu sagen, ja, finde ich einen super guten Punkt, ist super wichtig, das sollten wir umsetzen. Denn genau diese kleinen Sachen machen wirklich einen Unterschied und können so Stück für Stück dieses Selbstbewusstsein zu dieser Visibilität eben verstärken. Und da muss man irgendwie keine Competition irgendwie, da muss man da keine Angst vor haben. Aber ich glaube, das ist super wichtig. Und das sind so Kleinigkeiten, die, glaube ich, jeder von uns machen kann. Vor allem bei denen, die man echt schätzt und wo man sagt, ich sehe, dass du wirklich was kannst und ich möchte das unterstützen. Und dahin ging dann zu den Frauen. Schaut einfach mal um euch, was es so gibt. Es gibt so viel. Also wirklich auch die letzten Wochen, wo wir auch das Thema Female Sales Collective weiter vorangetrieben haben, weil wir sehr viele Offline-Formate gestalten wollen. Es gibt wirklich so viele Communities, entweder auf Leadership fokussiert, dann gibt es irgendwie so auf natürlich SDRs oder beginnende Rollen fokussiert. Also sowieso allgemein dieser ganze Female-Kosmos ist extrem ausgeprägt mittlerweile. Und auf diese Events zu gehen und sich irgendwie die spannendste Person im Raum auszusuchen und einfach mal zu fragen, hey, ich finde es super bewundernswert, wo du es hingeschafft hast. Sag mir wie. Ich möchte mich gerne inspirieren lassen. Und auch das machen Frauen oft nicht, weil man... Ich glaube, wenn man davon auch so ein bisschen geprägt wurde als Frau, die hübscher sind, vor denen habe ich Angst und die sind irgendwie bedrohend, so nach dem Motto. Das ist was man in der Grundschule oder in der Schule allgemein, finde ich, total lernt. So die irgendwie beliebter ist, die hat mehr Erfolg und auf die schauen alle und ich kann froh sein, wenn ich mit der befreundet bin, so diesen Gedanken. Und vieles davon prägt sich natürlich auch noch im beruflichen Alltag. Deswegen geht raus, sprecht mit den Frauen und auch die so unerreichbar scheinen, die sind gar nicht so unerreichbar. Und dann gibt es eben die Formate und nehmt teil. Ja? Also keine Angst davor, neue Frauen zu treffen, die vielleicht schon weiter sind, weil ehrlicherweise von denen kann man ja lernen. Und auch das beweist dann wieder Growth Mindset. Und Growth Mindset, by the way, kann man auch lernen.
Sehr schön. Bevor wir es abwrappen, letzte Frage, die ich an dich noch habe, im Stile dieses Podcasts, die Tradition, die ich stibitzt habe von Diary of a CEO, von einem Gast der Vorwache. Gibt es etwas, beziehungsweise was ist etwas in der aktuellen Sales-Welt, was dich so in den Wahnsinn treibt?
Yes. Ist eine sehr gute Frage und ich glaube, da gehen sehr, sehr viele Themen bei mir hoch. Was mich aber meist in den Wahnsinn treibt, ist, glaube ich, wurde bestimmt auch schon mal beantwortet, aber diese Flut, die auf LinkedIn passiert, ne, und diese 500 verschiedenen Perspektiven, wie man was zu tun hat. Ich sehe das, ich höre das ganz oft und es treibt mich wirklich in den Wahnsinn, weil ich oft, wenn ich in meinen Go-to-Market-Mentorings bin, von wirklich jungen Leuten, die noch nicht viel Sales gemacht haben, irgendwie sagen, ja, ich folge der Person und die hat das und das auf LinkedIn geschrieben und das ist der Cold Calling-Hack schlechthin und so muss man Leute anschreiben und LinkedIn ist der neue Conversion-Funnel, ja eben nicht für jeden, ne? Also das ist so wichtig, dass man sich davon nicht ablenken lässt, nur weil es einen Guru gibt, der das alles weiß oder jetzt irgendwie gefühlt schon, ich weiß nicht, 5000 Gurus und irgendwie dieser ganze Noise auf LinkedIn, ich find's schön, was die Plattform an Mehrwert schafft. Aber ich finde es auch gerade für diese jungen Talente, die versuchen, da ihren Weg zu finden, die haben wie so eine Art, wie nennt man das, eine Decision Paralysis, glaube ich, ist es, dass man sich paralysiert davon fühlt, von all dem Angebot, was es gibt. Und oft sickert da halt auch viel Fake Information durch. Ja, also genau wie auf TikTok Fake News so ein Ding sind. Und das, finde ich, sehe ich gerade sehr stark in der Sales-Welt, dass da halt irgendwie von irgendwelchen Leuten gewisse That's the recipe versprochen wird und dann kommen Teams auf mich zu und sagen, wir haben das gemacht und uns damit irgendwie Kunden verbrannt und da kriege ich immer so ein bisschen, okay, wir müssen natürlich verschiedene Sachen ausprobieren, das ist klar, weil wir müssen ja den Weg für uns finden, es gibt ja nicht diesen One-Size-One-Fits-All-Approach, auf keinen Fall, aber ich glaube, das ist das, was ich gerade sehr schwer finde und es ist weniger so ein, das macht mich wahnsinnig, es ist mehr so ein Gedanke von, wo führt denn das eigentlich hin und dann kommt ja noch AI on top, ja, also das sind so, das ist gerade, glaube ich, das Gefühl, wo ich das Gefühl habe, dass verwirrt die Generation, die sich damit gerade zum ersten Mal beschäftigt.
Hundertprozentig. Ich würde super gerne noch darauf eingehen, weiter mit dir quatschen. Ich glaube, wir könnten hier noch, wie gesagt, eine Stunde reden.
Ich komme gerne wieder.
Hervorragend. Sehr, sehr gerne. Die Einladung steht. Wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen in der Zwischenzeit?
Ja, natürlich auf LinkedIn. Nein, genau. Ich habe LinkedIn für mich als Kanal einfach gewählt, weil ich dort ehrlicherweise auch schon die meiste Zeit reingesteckt habe. Bin aber auch für zum Beispiel so, hatte ich am Anfang schon gesagt, der Startup Incubator Berlin, der macht doch öfter mal so eine Public Workshops. Da gebe ich auch gerne mal was. Da könnt ihr immer vorbeikommen. Schreibt mir da. Ich bin jetzt auf dem Artist Circus bald, gemeinsam mit High Rise. Und da kann man mich auch finden. Ja, und sowieso über die Partner, mit denen ich arbeite. Genau.
Ja gut, wir sehen uns beim Artist Circus. Ich freue mich sehr. Bin gespannt, welches Kostüm du zum Besten trägst.
Ja, ich muss mir noch was besorgen.
Ja gut, und genau, ansonsten danke dir, dass du da warst. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Da habe ich eine spannende Folge über viel links und rechts, über die verschiedenen Herausforderungen, Themen abgewogen. Aber ich glaube auch ein wichtiges Thema, wichtige Themen. Insofern danke dir erstmal, Jermaine.
Danke, Chris, für dass du mich eingeladen hast und dass ich auch mal diese Gedanken teilen durfte und auch viele dieser Learnings, die ich hier die letzten Wochen machen durfte.
Ich freue mich, wie gesagt, auf weitere Aufnahmen mit dir und danke euch, dass ihr zugehört habt. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wenn wir uns dann in ein paar Tagen beim Artist Circus persönlich sehen.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.